Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen bei Klassik für Taktlose. Der Willi und ich, wir haben heute einen Gast im Studio. Wir sind nicht allein. Hallo Samir Köck, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich auch einmal hier sein darf.
Wir warten tatsächlich schon sehr lange auf diesen Moment und freuen uns schon sehr lange drauf.
Das stimmt. Gut zu hören.
Ja. Samir ist ein Popkritiker der Presse, aber du bist eigentlich viel mehr als das. Du bist auch im Jazz sehr versiert und, wie ich immer wieder feststelle, auch in Klassikfragen durchaus bewandert. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir heute dein Wissen anzapfen können. Wir haben nämlich ein spannendes Thema, über das wir sprechen wollen. Ich habe mich ja schon länger gefragt, gibt es eigentlich heutzutage noch etwas, das komponiert wird und das so quasi wie klassische Musik ist? Also schön anzuhören, komplex, aber durchaus auch melodiös, quasi so wie Bach, aber von heute. Wird so etwas heutzutage überhaupt noch komponiert? Und dann ist mir irgendwann der Begriff Neoklassik untergekommen. Der verspricht ja eigentlich genau das, nämlich neue Klassik zu sein. Samir, ist es das wirklich?
Der verspricht es tatsächlich, der Begriff, aber er hält es natürlich nicht. Also wie es zu diesem Terminus gekommen ist, kann ich mir selbst nicht erklären, außer vielleicht, dass das ehemalige Klassikstudenten waren, die dann öfters eingeschlafen sind in Konzerten. Weil das, was die jetzt produzieren, ist halt von einer ziemlich großen Reizarmut. Mhm. Und es ist natürlich, also man muss sich fragen, was das sozusagen mit dem Zeitgeist zu tun hat. Warum gerade so Musik, die, wie ich gern sage, unmöbliert ist, so einen Anklang findet.
Und den Begriff Neoklassik gibt es wirklich?
Also das wird so vermarktet. Also ich nehme an, das ist einfach nur ein Vermarktungstool, weil das sozusagen in der Abteilung, weil die Klassikmusikabteilung der Plattenfirmen immer nach irgendwas Jungem gesucht haben.
Ja,
also
ja.
Das waren einerseits diese Remix-Geschichten, die es gegeben hat, und die Re-Edit-Sachen, wo Techno-Künstler irgendwelche klassischen Motive aufgegriffen haben und verfremdet haben, remixt haben oder irgendwie anders gedanklich weitergeführt haben. Und ich glaube, im Zuge dessen ist ihnen aufgefallen, dass es sehr viele Solo-Klavierspieler gibt, die sehr erfolgreich sind, vollste Häuser haben. Und sich dann gefragt, wie sie das vermarkten können. Und
wo würde denn das hin resortieren, wenn es den Begriff Neoklassik nicht gäbe, sagen wir?
Ja, am ehesten würde ich sagen in Ambient-Musik, also Umgebungsmusik, weil es hat Wurzeln in diesem Ambient, den Brian Eno, der englische Popkünstler, Anfang der 80er Jahre entwickelt hat. Also das war, er hat Platten gemacht wie Music for Airports. Also wo er einfach
klingt schon sehr nach Fahrstuhlmusik. Ruhige,
naja, das ist wieder was anderes. Das, was als Fahrstuhlmusik bezeichnet wurde, das gehört resortiert in Easy Listening. Das ist was, was in den 60er Jahren war. Das war auch natürlich also auch Kaufhaus- und Fahrstuhlmusik, aber die war orchestergetrieben. Also das war von Orchestern eingespielt. Das war wieder was anderes. Der Brian Eno hat auf Keyboard Synthesizern ganz eine ruhige und wieder, um das Wort wieder zu verwenden, reizarme Musik gemacht. Ja, also es ist eigentlich, liegt auf der Hand, dass sozusagen eine Gesellschaft oder eine Generation, die also reizüberflutet ist, bis zum geht nicht mehr, sich irgendwelche Auswege sucht in der Kunst. Und das ist ein Ausweg in der Kunst. Also es gibt natürlich unterschiedliche Schattierungen, jetzt was die Musikalität und sozusagen der musikalische Gehalt des jeweiligen Komponisten, Hervorbringung des jeweiligen Komponisten eben ist, aber meistens geht es schon um eine Art Entspannung. Also es gibt auch dieses schöne Wort Klangmassage und die Massage selbst, also wie ich aus eigener Erfahrung weiß, die Fußreflexzonenmassage thailändischer Art, die führt einen in einen Raum, in einen geistigen Raum, der irgendwo zwischen Wachen und Schlafen ist. Ja, das ist wirklich was, wo man dann, wenn man wieder zurück ist, sehr erfrischt in der Realität ist. Und so ähnlich wirkt diese Musik auch. Ja.
Okay.
Du bist so wie der Schulschlaf, oder? So wie der Schulschlaf.
Ja. Das ist auch einer der entspannendsten.
Absolut. Ja.
Du schreibst ja sehr oft auch bei uns über verschiedene Musiker und Musikerinnen der Neoklassik.
Ja.
Hören wir uns doch jetzt doch bitte das musikalische oder ein musikalisches Äquivalent zur thailändischen Fußreflexzonenmassage an und hören wir es uns genau so lang an, dass wir Verständnis dafür kriegen, ohne dass wir tatsächlich in diesen Trance-Zustand gelangen. Aber was empfiehlst du uns jetzt mal für den
Einstieg? Ja, hören wir uns einmal was von Nils Frahm an, weil das ist sozusagen fast, würde ich sagen, der oberste in der Hierarchie der Neoklassik-Leute. Der hat unzählige LPs rausgebracht, darunter eine live in Graz auch, was du kennen müsstest, weil du ja aus Graz bist, Katrin.
Ich würde alles kennen, was aus Graz ist.
Der war, glaube ich, gerade erst oder kommt gerade wieder nach Graz live. Jedenfalls, der spielt mit nicht nur mit Klavier, sondern der hat alte Instrumente, alte Tasteninstrumente unterschiedlichster Art, also Harmonium und alles mögliche und manchmal auch ein Fender Rhodes Piano, also elektrisch verstärktes Piano und verschiedenste, was weiß ich, alte Teile halt.
Hören wir mal rein. Nils Frahm and Om war das. Durchaus meditativ, würde ich sagen. Willi, was fällt dir denn dazu ein? Hast du irgendeine Assoziation? Hörst du da was raus, was du in der Klassik schon mal gehört hast? Oder würdest du sagen, da gibt es eine Verbindung?
Ja, das ist ganz lustig. Ich habe das jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Und ich habe eine Assoziation spontan. Das ist der Anfang der Schlusssteigerung von Ravels Klavierkonzert für die linke Hand. Das ist ein, wie man sich denken kann, also da muss der Pianist alles, was Nils Frahm jetzt mit zwei Händen gemacht hat, muss mit einer Hand machen. Ich finde, das klingt also nicht gleich, aber es ist dieselbe Art, Musik langsam entstehen zu lassen. Wobei bei Ravel wissen wir, dass es dann am Schluss in eine große Explosion mündet, was bei Frahm wahrscheinlich nicht.
Na, bei Frahm verklingen die Dinge sehr virtuos. Also das Verklingen ist ein wesentlicher Aspekt auch bei diesen Sachen.
Ganz, ganz lustig. Hören wir vielleicht auch mal kurz in den Ravel hinein. Also das ist der Beginn einer großen Steigerung. Thank you.
Ja, ist lustig. Das heißt, bei Ravel wird das eher eingesetzt als Kontrast zur Steigerung und zum Feuerwerk, das es anderswo gibt. Hier in der Neoklassik, wie Samir, wie du uns gesagt hast, geht es eher darum, die Sehnsucht nach etwas Reizarmem.
Ja, ja. Ja, also ich habe das einmal in einer Kritik so formuliert, das Ereignis in dieser Musik ist die Ereignislosigkeit. Weil alles, es ist einfach, es kreist, wie wenn man einen Stein in einen Teich wirft, der Wellen macht, mehr passiert nicht. Mhm. Also sanfte Wellen quasi. Ne? Mhm. Und da kann es auch passieren, dass man einschläft. Mir persönlich ist bei zwei Künstlern passiert, dass ich eingeschlafen bin, bei Nils Frahm eben einmal und bei Ludovico Einaudi. Mhm. Und während andere vielleicht entsetzt gewesen wären, dass sie einschlafen und es dem Künstler vorgeworfen hätten, war ich eigentlich irgendwie angenehm berührt, weil ich eben wie im Sinne dieser Massage, die ich vorher erwähnt habe, dass man in einen Dämmerzustand kommt, der jenseits von Wachen und Schlafen ist. Also man ist quasi entrückt und wacht dann richtig auf wieder in diese Musik hinein. Und dieser Aufwachprozess ist auch was sehr Schönes.
Und vielleicht also empfindet ein solcher Künstler das ja als höchsten Applaus, den man ihm zollen kann.
Eben, ja, ja. Es hat ja auch den Max Richter gegeben, also den gibt es noch immer natürlich, der auch so Musik macht. Der hat einmal in England Betten aufstellen lassen, hat da eine Komposition gemacht, die, glaube ich, 13 Stunden dauert hat. Und die Leute sind gekommen, haben sie in diese Betten gelegt und die Übungsannahme war, dass alle einschlafen sollen und schlafen sollen und während des Schlafs diese Musik hören. Also er hat die Nacht durchgespielt und die haben dort geschlafen. Und das war das Konzert.
Ne? Und wer nicht einschläft, der hat Sleep, nicht gut genug zugehört.
Ja, Sleep hat das Album geheißen. Also das war legendär. Also.
Das ist schön. Aber zugleich ist das nicht total verschrien in der Welt der Klassik, Willi, jetzt, wenn etwas als sozusagen Gebrauchsmusik fungiert, wenn eine Musik dazu geschrieben wurde, jemanden in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Grundsätzlich, die Neoklassik hat ja ein bisschen die Reputation in Richtung Kitsch, in Richtung Inspirationspathos auch abzudriften.
Ja, Kitsch sehe ich da eher wenig. Weil es eben so reizarm ist. Also es spielt, diese Motive werden ja nicht ausgespielt, da gibt es ja nur Andeutungen immer. Ja.
Ja.
Mhm. Und diese Rumpfmotive, die werden umkreist, das sind kreisartige Bewegungen, es ist nichts, was sozusagen ausformuliert ist. Das ist was, also, und eine normale Musik will ja auch was erreichen. Eine Ekstase, eine Euphorie oder eine Trauer verstärken, was auch immer.
Geistige Auseinandersetzung, nicht?
Ja,
das ist ja auch
Beispiel.
Oft viel ein Glasperlenspiel, nicht? Also, ja. dass dich irgendwie geistig rege halten soll.
Ja.
Also, weil du fragst, Katrin, also es gibt ja ein wunderbares Beispiel für quasi das Gegenteil, ja, Musik bei Schlaflosigkeit. Also das berühmteste Beispiel dafür kennen alle, die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, komponiert für den russischen Gesandten am preußischen Hof, der einen Klavierspieler hatte angestellt, der hieß Goldberg. Und dieser Goldberg hat von Bach für den gesamten Kaiserling bekommen eine Kette von 30 Variationen über ein einfaches Thema, die berühmten Goldberg-Variationen. Und dieser Graf Kaiserling hat an Schlaflosigkeit gelitten und hat daher den armen Goldberg, das war der Max Richter, hast du zuerst erzählt, ne? Der 13 Stunden gespielt hat. Also hat daher den armen Goldberg, wie heute freiwillig Max Richter, genötigt, die Nacht über zu spielen, um ihm Freude zu machen. Nicht, um ihn einzuschläfern. Ja. Das wird von Bach-Feinden gern behauptet. Das ist die Einschlafmusik vom Grafen Kaiserling gewesen. Na, im Gegenteil, das ist natürlich hochintelligente Musik, die den Geist rege halten soll. Wenn er schon nicht schlafen kann, dann will er sich mit was Schönem beschäftigen.
Vielleicht müssen wir dann den Begriff der Neoklassik nochmal genauer definieren oder auch schauen, welche, ich sag mal, Qualitätsunterschiede es innerhalb von diesem Begriff und innerhalb von diesem Genre gibt. Denn was, wenn man auf Spotify jetzt zum Beispiel einfach nach Neoklassik sucht, dann findet man ganz viele Playlists, wo quasi einfach Klavier-Entspannungsmusik drauf ist. Ich glaube, das ist auch das, was dann oft verschrien ist als Kaminfeuer-Sounds oder so.
Es gibt da ganz lebhaftere Sachen. Zum Beispiel Martin Kohlstedt ist jemand, der baut sich immer Arsenal an verschiedensten Dingen auf, hat auch gewisse Zuspielungen, die er vorbereitet hat, auf die er dann live reagiert. Und bei ihm ist es also wie bei einer Jazz-Session so, dass sozusagen Dinge auch misslingen können. Und das provoziert er manchmal richtig ein. Dann hört er auf und sagt, das war jetzt nichts. Und fängt mit einem anderen Motiv an und versucht, sich da einzufinden und was zu entwickeln. Der entwickelt live Dinge. Also das geht schon.
Also in die Richtung
nicht vom stilistischen in den Jazz, aber von der Arbeitsweise in den Jazz, ja, wo man quasi spontane Improvisation macht. Und eben durchaus auch dieses Misslingen auch dann prominent, also benennt ohne Scham, und dann geht er über zum nächsten Stück, wenn was nicht wird. Dann flucht er und dann macht er das Nächste. Und dann also auf auf eine ganz eigene Art ist Hanya Rani, eine polnische Pianistin, die gerade Weltkarriere macht. Also die ist auch in den USA, große Häuser ausverkauft, die in Wien im Borgi und Best begonnen hat, allerdings nicht im Clubraum, sondern im kleinen Raum oben in der sogenannten strengen Kammer und hat 6 Leute gehabt. Und zuletzt hat sie das
6 Leute im Publikum.
Im Publikum. Und jetzt hat sie das große Konzerthaus, den großen Konzerthaussaal ausverkauft. Also das ist schon exponentielle Steigerung.
Spricht das auch für einen Siegeszug der Neoklassik?
Man kann es nicht so einfach benennen. Ihre Sachen sind, also sie hat ursprünglich auch nur mit Instrumentals angefangen, hat aber dann auch den Gesang entdeckt. Okay. Gibt auch einige Stücke, wo sie singt und wo das dann durchaus in Popmusiknähe kommt.
Okay.
Also das ist eine Mischung quasi aus dem, was man Neoklassik bezeichnet und Popmusik quasi.
Hanya Rani habe ich mir tatsächlich auf YouTube auch mal angehört, weil offenbar ist sie mit YouTube auch sehr schnell bekannt geworden. Ja. Und da gibt es auch ein ziemlich cooles Video, wo sie so zwischen 3 Klavieren umherspringt und mit Loop-Machines diese Klaviere übereinander legt.
Ja, ja.
Was wir da jetzt gehört haben, geht aber durchaus auch in eine soulige Richtung.
Ja, ich würde sagen eher ätherische Popmusik halt.
Okay, so, ja. Und jetzt Stichwort Popmusik. Von der Struktur der Stücke, wenn man jetzt Stücke dazu sagen will, habe ich das Gefühl, ist in der Neoklassik alles näher am Popsong als an der klassischen Praxis,
oder? Na, das sind jetzt keine Symphonien. Das ist das eh nicht, aber auch ganz selten hat es irgendwas mit Song zu tun. Mhm. Es ist einfach, wie der Wiener salopp sagen würde, ein Geplätscher. Ja, also, ja. Aber eben etwas, was halt quasi so direkt auf Sonnengeflecht wirkt. Also was einen entspannt, was einen beruhigt. Ja? Also, und wenn man, also ich sehe das Problem oft in Konzerten, dass die Leute von der Arbeit kommen und dann eigentlich prinzipiell zu müde sind für ein Konzert, um es richtig aufzunehmen. Und kämpfen auch, also egal bei welcher Musik, gegen die Liedschwere.
Also, natürlich, das gibt es ja auch in der Oper und im Musikverein.
Ja, ja. Keine
Frage. Das aber
in der Oper, ist auch, ja, man muss total fit sein eigentlich, wenn man in einer
Konzert
geht. Aber in Realität geht es halt
wiederum nicht. Sind wir bei unserem Freund Richard Wagner, nicht? Der gesagt hat, wir veranstalten Festspiele und da geht es den ganzen Tag um nichts anderes, als dass du dich vorbereitest, dass du ab 16 Uhr ein 5-Stunden-Drama erlebst. Nicht?
Ja, ja.
Und natürlich, auch der Bruckner um 19.30 Uhr nach einem Arbeitstag ist ja eigentlich eine Zumutung.
Na, ja, klar,
nicht?
Ja. Ja.
Aber eigentlich ist es so, die ganze Kultur haben wir dem Schlaf abgetrotzt. Also eigentlich sehr viel, was man im Kulturprogramm macht, macht man abends,
ja,
statt zu schlafen.
Ja, man könnte es untertags machen, statt zu arbeiten.
Das wäre noch besser. Mehr
Willi, das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich glaube, die werde ich aufgreifen.
Man sollte Musikkritiker werden. Dann kann man das
ja, der arbeitet ja auch am Abend. Ja.
Ja. Was ich jetzt immer wieder gehört habe, wenn ich mir Neoklassik versucht habe anzuhören, und ich sage jetzt bewusst versucht habe, weil ich ehrlicherweise da noch nicht wirklich reingekippt bin, aber was man immer wieder hört, sind so Klavier-Arpeggios, also so Akkordzerlegungen. Ja. Es ist oft sehr repetitiv, sehr meditativ. Ja. Ist es das, würdest du das auch
um
so
das
beschreiben?
Ja. Ja, ja.
Darum
es
geht's.
Ja. Das
hat
ist
aber
das
viel
Repetition,
von der
das öffnet ja quasi die Schleusen für das andere Bewusstsein.
Ja.
Ne? Hat aber viel von der Minimal Music, ne?
Ja,
ja.
Ich möchte euch jetzt mal was vorspielen und ihr sagt mir, wie klassisch das für euch klingt.
Ja.
Das ist ein Stück namens River Flows in You und das ist ein Stück, das so, so viele Leute, die versuchen, sich selbst Klavierspielen beizubringen, irgendwann einmal aufgreifen und das spielen. Hat auch ein bisschen eine Geschichte, weil das einmal für einen Twilight-Film im Gespräch war, dann doch nicht verwendet wurde, aber die Fans haben das dann irgendwie assoziiert mit diesem Film. Auf jeden Fall, das ist eine Art von Klaviermusik, wie man sie auch auf TikTok zum Beispiel immer wieder hört. Ein ähnliches Beispiel ist von einem in Wien lebenden Komponisten namens Danilo Stankovic, spiele ich euch auch kurz vor. Dieses Stück heißt Pieces und ist auf TikTok 2020 ungefähr zu einem Dauerbrenner geworden. Mittlerweile über 21 Milliarden Streams hat dieser Song ausgelöst
auf TikTok. Aber TikTok hat jetzt, wie viele Minuten dauert so ein Stück dort?
Ja, oft nur 15 Sekunden oder so.
Aha, das ist verstehe.
Ja
ganz,
also da wird
weil
natürlich
das ist
ein
Phänomen
kleiner
mit Aufmerksamkeitsspanne dieser Menschen, die das konsumieren oder die mit dem aufwachsen. Mhm. Das ist ja die Frage, was wird aus dem dann? In Hinkunft.
Der Kulturpessimist, in
die,
dir spricht.
Naja, aber es gibt, das kann man schon bedenken. Also, ja. Es ist ja auch vieles schlechter geworden.
Und ist das ein Beispiel dafür? Also da sind eben so diese Kompositionen.
Wenn man aufwächst mit sowas, ja, ob man da überhaupt noch einen Song als Ganzes hören kann und überhaupt die Darreichungsform, wie es jetzt gibt in Streaming, wo die Stücke schon danach ausgerichtet werden, was die ersten drei Töne sind und mit Ausschaltimpuls und so Blödsinn, ja, und auch das, wie das weiterwirkt mit dem, was empfohlen wird von der Maschine, ja, dass man quasi immer die gleichen Sachen hört. Mhm. Das sind alles Sachen, die die Art der Rezeption wahnsinnig behindern und dafür sorgen, dass man nichts Neues hört oder nichts, was einen verblüffen könnte, ja. Und das ist ja in der Kunst auch was ganz Wichtiges, dass man vor was überrascht wird, ja.
Ja, das oder bieten auch diese die Songs Sache, wohl weniger.
Ja, oder auch die Sache, dass man sich ein Musikstück als Hörer erarbeitet, dass man einfach man wird abgestoßen und dann soll es einen interessieren, was steckt dahinter. Das hört man dann 10-mal, 15-mal und auf einmal öffnet sich einem das, offenbart sich einem das, was es ist und dann hält es ein Leben lang, dieses Motiv, ja. Womöglich. Und
das ist schön, was du sagst, weil das erinnert mich, wie ich die Klassik entdeckt habe, die sogenannte Klassik. Nicht?
Ja.
Dass man etwas hört, nur es muss aber dieses Stück, das man da hört und nicht versteht beim ersten Mal, muss irgendein Attraktionspotenzial haben, dass ich sage, ich verstehe es nicht, aber da muss doch etwas sein.
Ja.
Dass, so wie du sagst, dass man es dann nochmal hört und nochmal und irgendwann einmal
dann
gehört es einem.
Sich einem. Und ich habe und da mache ich mir eben sozusagen Sorgen um eine Generation, die nur von so einem kleinen Häppchen irgendwie nur das erlebt hat. Wie kommen die überhaupt jemals weiter? Also mit dem Hören. Also Hören ist ja eine Schule, eine lebenslange Schule auch.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ist das nicht eigentlich, wenn wir noch einmal zurück zur Minimal Music kommen, ist das nicht eigentlich quasi sozusagen so ein Stück, wie wir es gerade angespielt haben, TikTok, die Reader's Digest oder die TikTok-Version von dem, was Leute wie Philipp Glass,
ja, aber dem muss man dann, dem Philipp Glass muss man länger zuhören. Ja,
also ja aber das ist es ja. Wenn du ein Stückel nur rausnimmst vom Philipp Glass,
kannst du uns kurz sagen, wofür sowas. Philipp Glass berühmt ist?
Philipp Glass macht das, was wir gerade gehört haben, und reiht es tausendmal aneinander und immer langsam ein bisschen anders, sodass wir das Gefühl haben, wir hören immer dasselbe, sind aber nach 2 Minuten ganz woanders angelangt.
Wie durchlässig sind eigentlich die Welten von Klassik und Neoklassik? Also was ich mitkriege, ist, dass im Konzerthaus durchaus an einem Abend einmal die Berliner Symphoniker spielen und am nächsten Tag dann Nils Frahm zum Beispiel. Also da in der Konzertbühnenwelt sind diese Welten schon ziemlich nah beieinander.
Das liegt an den Häusern. Es sind aber getrennte Welten natürlich, also vom Publikum her. Es gibt wenig Leute, die dann beides hören.
Absolut.
Aber interessant, also für mich persönlich war immer interessant, Kraut und Rüben zu hören. Alles, was es gibt, zu hören, und das macht den Reiz aus. Ja? Mhm. Also das möglichst unterschiedliche Sachen zu hören. Aber die meisten Menschen hören ja nur 3-4 Stile oder und auch da nur gewisse Epochen oder gewisse Jahre, weil die meisten Leute ja nur 5 Jahre offen sind für Musik, von 16 bis 21, und das ist dann ihre Lebensmusik.
Mhm. Das ist die prägende Zeit.
Ja. Und wenig Leute gehen dann weiter und hören immer weiter. Also, wenn man dann aber wirklich hört, wie der Herr Willi oder auch ich, dann hört man dann auch, wenn man dann schon mehr Erfahrung im Jugendlichsein hat, alles, was es gibt. Ne? Mhm.
Ja, aber das stimmt, aber wir sind doch dauernd, man ist ja dauernd auf der Suche.
Ja,
das ist ja ein Jagdinstinkt, den man hat. Und ich habe viele Sachen spät entdeckt, manches sehr früh entdeckt, und das geht aber quer durch die Stilrichtungen, und irgendwann kam dann mal irgendeine Jazznummer, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, und dann, das hat mir aber so hergenommen, dass ich gesagt habe, das will ich wieder wissen. Mhm. Und dann hört man zu, wie ein Stan Getz spielt. Oder,
ja, da gibt es ja hochdiffizile Sachen auch im Jazz. Aber was mich, also mein erstes internationales Jazzkonzert, das ich gesehen habe, war Charles Mingus in der Wiener Stadthalle damals. Und was mich damals, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Jazz. Also ich würde es gerne jetzt noch einmal hören, was ich da eigentlich gehört habe. Aber ich habe es ja nicht einordnen können, weil es das erste internationale Jazzkonzert von einem ganz tollen Typen war. Und was mich aber fasziniert hat damals war, dass es im Publikum 2 verschiedene Fraktionen gab. Es gab die Leute im Anzug, ganz konservativ, und daneben gab es die Langhaarigen im Jeansanzug quasi, mehr oder weniger. Ja. Und das habe ich so toll gefunden, dass ich eigentlich dann mit der Musik auch weitergemacht habe, weil das so unterschiedliche Menschen angesprochen hat. Das hat mich fasziniert.
Ja, aber es muss ja doch bei Charles Mingus irgendwas dabei gewesen sein, was eingehackt hat. Du hast gesagt, also ich höre das jetzt zum ersten Mal, interessant, aha, verstehe ich nicht oder verstehe ich schon, aber irgendwie...
Irgendein Anknüpfungspunkt.
Es holt dich. Die Musik angelt dich.
Es gibt dann immer natürlich Stücke. Es gab in dem Fall auch ein bestimmtes Stück, das mir sehr gefallen hat. Mhm. Und dass es dann auch in anderen Versionen gab, also unter anderem von der Joni Mitchell, die auch eine Platte dann mit ihm gemacht hat. Das ist schon klar, dass man irgendwo, aber das ist was Greifbares. Aber bei der Neoklassik zum Beispiel, da ist nichts, was du dir greifen kannst. Da ist nichts, was dich quasi so faszinieren könnte. Das ist mehr, geht schon mehr in das, in ein allgemeines Gebrauchsmusik-Ding halt.
Also, Berieselung.
Ja, in einer Klangmassage quasi. Mhm. Also etwas, wo Menschen überlastet sind von Reizen, reizüberflutet sind und dann was suchen, was einfach, wo wenig los ist, wo also so eine Sphäre, also sozusagen, wo sozusagen sich ein gewisser Inui einstellen kann, eine angenehme Langeweile. Es gibt ja auch Filme in der Art.
Ja. Willi, kennst du irgendwas Ähnliches aus der Klassik, wie du sie normalerweise beschreibst? Hat es da je eine Sehnsucht nach dieser Reizärme gegeben und Komponisten, die das vielleicht erfüllt haben? Oder ist das was in der Geschichte der Menschheit und in der Entwicklung der Musik eben erst jetzt zeitgenössisch aufgetreten ist erstmals?
Ich glaube, das ist schon ein Phänomen unserer Zeit. Das ist das Phänomen einer Zeit, in der Kunst, Musik auf Knopfdruck da ist. Weil ich meine, dass ein Mensch in der U-Bahn fährt, seine Kopfhörer aufsetzt und auf einen Knopf drückt und sich was auch immer reinzieht, ist ja wahrscheinlich der unnatürlichste Zustand, den es überhaupt gibt. Weil ich meine, wenn wir jetzt reden von den großen Nummern bis herauf zu den ersten Jazzgrößen, sag so, ja, du musstest ja hingehen, um die zu hören. Ja. Du bist in den Musikverein gegangen und bei Mozart war es noch schlimmer. Du musstest eine Einladung zu einer Akademie haben, die Gräfin Thun gegeben hat.
Und dann war man automatisch mit einem
anderen Anspruch. Dann warst du dort und dann wolltest du aber nicht einschlafen. Das wäre auch irgendwie sehr unschicklich der Gräfin Thun gegenüber gewesen. Sondern du wolltest einen Reiz haben, einen intellektuellen Reiz auch. Er muss schön sein, angenehm. Es wurde dann auch in der entsprechenden Weise diskutiert. Ja. Nicht? Und das geht halt herauf, dass die Musik da plötzlich einen auch politischen Anspruch definiert, wie bei Beethoven oder bei Wagner, oder auch das Gegenteil und sagt natürlich schon, nein, Musik ist tönend bewegte Formen, wie uns unser Vorgänger Eduard Hanslick so schön gesagt hat und gesagt hat, alles, was irgendwie Programm hat, sei es politisch, sei es sonst irgendwie, ist verpönt. Musik ist Kunst, reines Spiel, reines Glasperlenspiel. Das gibt noch verschiedene Möglichkeiten der Beschäftigung. Aber immer musstest du hingehen ins Konzert, um bewusst zu sagen, ich gehe dorthin und höre mir die neue Symphonie von Brahms an. Oder eine alte Symphonie von Haydn, weil das möchte ich haben. So, heute drücke ich am Knopf.
Nee, auch. Ich gehe ja genauso, oder man geht aber ja genauso hat, gut zu einem Neoklassik-Konzert.
Aber es hat aber neue Formen der Musikrezeption auch eröffnet. Also wie die Musik sozusagen laufen lernte mit dem Walkman, das war schon eine faszinierende Zeit. Da konnte man quasi alles Mögliche mitnehmen. Ja? Und jetzt, also ich genieße das wahnsinnig, wenn ich fliege, in die Wolken schaue und ein Sound höre, von mir aus Jan Garbarek, also oder so irgendwas, was Sphärisches, Schönes, also so, das genieße ich auch sehr und das hätte man sonst nicht haben können, nicht? Also wenn man es nur im Konzert ganz konkret sieht. Nicht?
Eine Frage noch zur Neoklassik. Wir haben da einige Namen jetzt schon gehört, du hast mir im Vorfeld auch noch weitere gesagt, zum Beispiel Malakow, Kowalski.
Ja.
Insgesamt fällt mir auf, das sind ganz viele deutsche Namen oder Leute, die in Deutschland aktiv sind. Also Hania Rani ist eigentlich Polin, aber wohnt auch teilweise in Berlin.
Ja, aber sie ist international erfolgreich.
Ja.
Also
ist Deutschland ein Hotspot der Neoklassik?
Kann sein, vielleicht wegen der deutschen Grammophon in Berlin. Kann sein, ja. Es gibt natürlich den Ludovico Einaudi, also der ist aus Italien und ist auch einer der großen Säulenheiligen dieser Neoklassik?
Ich habe nachgeschaut, der hat 9 Millionen monatliche Hörer auf Spotify.
Also,
Mozart hat nur 7 Millionen. Wobei ich nicht genau weiß, wie Spotify das da rechnet. Aber.
Ich habe bei Ludovic und Einau, die hat mir ja Sachen gemacht. Ich habe den einmal gesehen in einem Techno-Club in London. Da lassen die den, also vorher Techno, dann spielt ein Audi.
Spielt der Klavier oder Techno. Was macht
der? Ja, ja. Mhm. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber Kleinensemble oder Solo war. In der Oper habe ich den Namen gesehen, bin prompt eingeschlafen. Aber er war ja jemand, der gelernt hat beim Avantgardisten, beim Luciano Berio. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was der sagen würde zu dem, was der ein Audi heute macht. Aber er macht es wahnsinnig erfolgreich. Also das ist selbst mir zu arg.
Frage an euch beide, glaubt ihr, dass Neoklassik eine Rutsche, eine Einstiegsdroge für junge Leute sein kann und danach auch noch die alte Klassik sozusagen zu hören?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich dem Samir auch stellen wollte. Gibt es bei diesen Sachen, hast du da Dinge gehört, wo du sagen kannst, na gut, das geht jetzt schon wieder in Richtung eines gewissen Höheranspruchs, eines gewissen, so wie wir es genannt haben, einen Angehaken, dass einer sagen kann, ja, aber da möchte ich mehr davon und vielleicht ein bisschen weg von diesem Gebetsch.
Ja, das gibt es auch.
Ein aktiveres
also
Zuhören.
Also das ist eben, da kommen wir zum Malakow-Kowalski, was ja sozusagen kein deutscher Name ist, ist ja überhaupt der Künstlername. Und zwar ist es eigentlich ein Perser, der in Boston geboren ist, aber in Deutschland, in Hamburg aufgewachsen ist und früher Krautrock und Hip-Hop gemacht hat, alles Mögliche. Und dann nach Berlin gegangen ist und dann irgendwie völlig ins Klavier gefallen ist. Auch viel Musik
war. So wie Obelix in den Zaubertrank gefallen ist, ist er ins Klavier gefallen.
Ja. Und zwar hat er ja begonnen mit einem alten Klavier, mit dem Klavier seiner Kindheit, das irgendwie ein bisschen verwortakelt war. Und das hat spezielle Töne gemacht. Das war die erste Klavierplatte von ihm. Und er hat dann eine Aufnahme mit Nils Frahm im Studio. Also, und diese Musik, und er ist persönlich befreundet eben mit dem Chili Gonzales. Das ist, der macht Pop und Hip-Hop, ja. Und sehr befreundet mit Igor Levit. Die drei sind sozusagen eine Bubenbande in Berlin auch. Ja.
Die Pianisten-Boys.
Ja, genau. Und er ist quasi stilistisch zwischen diesen beiden Polen, also zwischen der richtigen Klassik. Der Igor Levit spielt sogar ein Stück von ihm. Mhm. Und zwischen dem scherzhaften Instrumental-Hip-Hop, den der Chili Gonzales gern macht. Ne. Also es gibt unterschiedlichste Facetten da. Also ja, also der Malakow-Kowalski hat auf einem Bechstein-Klavier dieses wunderbare Album aufgenommen, an 3 Tagen, glaube ich, und hat am letzten Tag bemerkt, dass in dem 140 Quadratmeter großen Aufnahmesaal eine Fliege summte. Und das hat ihn fast um den Verstand gebracht, aber er hat mir in einem Interview versichert, dass er das Problem rasch lösen konnte, indem er sie mit dem Notizbuch erschlagen hat, wo all die Notizen zu der Musik, die er gerade aufgenommen hat, drin standen halt.
Und wenn man genau hinhört, hört man dann die Fliege auch auf der Aufnahme?
Da muss man sehr genau hinhören. Okay.
Aber was mir aufgefallen ist, nicht nur jetzt bei Malakow Kowalski, sondern auch teilweise vorher schon bei den Pianistinnen und Pianisten, die wir gehört haben, ist das üblich in der Neoklassik und gibt es anderswo auch, dass man so die Nebengeräusche des Klaviers so stark hört? Also das Knarzen und
ja, das haben viele sehr gern. Ja, ja. Ja. Weil es ist ja überhaupt eine Musik, wo sehr auf den Klang ankommt. Ja. Also bei Nils Frahm, der spielt sehr viele alte Sachen auch, da kommt es auf den Klang an. Das ist ein bisschen wie wenn Gitarristen Flageolet-Klänge reinbringen, wo du hörst, wie die Finger über die Saiten rutschen. Mhm. Also das ist einfach ein Stilmittel auch.
Willi, war das für dich heute eine neue Welt?
Absolut, ja. Ich hab von alledem keine Ahnung gehabt. Der Einzige, den ich kannte, war der Igor Levit.
Wen von den gehörten Neoklassikern würdest du am ehesten nochmal genauer anhören?
Nein, da geht es mir jetzt so wie dem Samir bei Beginn seiner Karriere. Ich muss da überall noch einmal hinein und werde auch sicher überall noch einmal hineingehen und schauen, ob da für mich was hängen bleibt, ob da ein berühmter Angelhaken da ist. Ja.
Das werde ich auch machen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können das gern auch machen, weil wir werden Ihnen natürlich in den Shownotes genau dazu schreiben, welche Songs wir hier heute angespielt haben. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und ich bedanke mich vor allem bei Samir, dir danke fürs Kommen in unser kleines, feines Studio.
Welcome, Samir. Thanks for having me, ja, sagt der Amerikaner.
You're welcome. Ja, und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Anregungen für uns haben, wenn Sie uns Feedback schicken wollen, Ideen für Themen, denen wir uns mal widmen sollten.
podcast@diepresse.com
Genau, das ist die E-Mail-Adresse, unter der wir erreichbar sind. Und natürlich freuen wir uns wie immer, wenn Sie uns 5 Sterne geben oder wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gerade gehört haben.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.